15 Grad wärmer als üblich.
Hunderte Häuser mitgerissen.
Vor einer Klimaerrahe.
Die Folgen eines derartigen Temperaturen.
Glaube ich auch nicht, dass es Mehrheiten für Klimaschutz schafft.
Der Feuer stieg auf mindestens 110.
Leipzig Hauptbahnhof aufstiegen, Fahrt Richtung rechts.
Celine und ich sind auf dem Weg zu Carla und Jakob. Das sind die beiden aus der letzten Folge. Carla leitet das Presseteam und hatte diese hitzige Diskussion mit Markus Lanz. Und Jakob war bei der Aktion dabei, als die AktivistInnen die Grundgesetztafeln beschmiert haben. Die beiden sind befreundet und wohnen zusammen in einer WG in Leipzig, in der nur Leute von der letzten Generation wohnen.
Hallo.
Hey, na?
Wollt ihr noch was essen?
Ja.
Die Wohnung ist groß, Altbau. Überall stehen kleine Pflanzenableger und ein paar Gitarren, ein E-Piano.
Cool, dass ihr da seid.
Ja, freuen uns auch voll.
Ich habe jetzt auch alle Meetings, glaube ich, für heute abgehakt.
Okay, geil.
Alle ganz dringenden Telefonate.
Während wir noch im Flur stehen, fällt mir auf, dass an jeder Zimmertür Kreppband klebt. Darauf steht jeweils der Name der Person, die dort wohnt. Carla Rochel, Jakob Bayer, Miriam Herrmann.
Aber kurze Frage, Leute. Warum sind eure kompletten Namen an den Türen? Also erstmal wie Kinderzimmer so Jakob Bayer.
Ja, das ist
wegen der Hausdurchsuchung, sagt Jakob.
Sie, wenn die einen Durchsuchungsbeschluss haben, nur für mich, dann können die halt dann nur hier rein und in die Gemeinschaftsräume.
Weil bei der ersten Hausdurchsuchung hatten wir das noch nicht dran, da haben sie Carlas Zimmer auch komplett durchsucht.
Normales WG-Leben, würde ich sagen.
Ganz normal.
Normales WG-Leben. Wir lachen in dem Moment drüber, aber wir stehen gerade in einer WG mit Leuten, die jederzeit in ihrem Zuhause mit einer Hausdurchsuchung von der Polizei rechnen. Carla geht in die Küche und kocht Mittagessen. Sie macht Nudeln mit allem, was sie so im WG-Kühlschrank an Gemüse findet. Jakob kommt dazu. Er hält ein paar Briefe in der Hand.
Amtliche Wahlbenachrichtigung.
Ja, ich habe keine bekommen.
Das finde ich netter.
Ah, was hast du da bekommen?
Einen Brief von der Polizei und einen von der Stadt Leipzig zur Wahl.
Briefe von der Polizei landen regelmäßig bei der WG im Briefkasten.
Es ist hier in der WG auch immer ein bisschen lustig, weil wenn die gelben Briefe kommen, weil die Strafbefehle drin sind, sieht man die so aus dem Briefkasten und ich hoffe immer nur, es ist Jakob.
Die dritte Mitbewohnerin der WG, Miriam Herrmann, guckt von der Seite mit einem kritischen Blick in die Pfanne.
Ey, was ist eigentlich so dein genereller so würziger Plan?
Mein würziger Plan ist, ich schwanke noch richtig doll zwischen einfach vegane Sahne dazu zu ballern oder Tomaten. Aber ich glaube, wir haben keine Tomaten mehr.
Nee, die Tomaten stehen ja vor dem Sonnenblumenbild.
Eine Dose Tomaten ist noch übrig.
Ich dachte, wir hätten welche. Wir
haben gestern Abend so ein Bild gefunden von meinem Opa, als hat er gemeint, dass wir Sonnenblumen drauf sind.
Die steht aber im Flur vor dem Sonnenblumenbild als eine Hommage an die erste Museumsaktion von KlimaaktivistInnen in London im Herbst 2022.
Oh, ja, das ist eine Referenz zu diesem Tomatensuppe auf Van Gogh von Best of All.
Damals haben sie Tomatensuppe auf die Sonnenblumen von Van Gogh geschmissen. Also auf das Schutzglas davor.
Jetzt sind wir allerdings in der schwierigen Situation, dass wir hier gerne Tomaten reinkippen würden. Und dass die letzte Dose Tomaten ist. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger, Essen oder Kunst? Wir sind wieder da.
Out or life.
Out or life.
Definitely art. Lass mir was Sahne dran machen.
Die Tomaten bleiben im Flur. Und das Essen wird mit Sojasauce und veganer Sahne aufgetischt. Wir setzen uns rüber an den großen Tisch in Carlas Zimmer. Dabei sprechen wir noch mal über die Strafbefehle, die vorhin per Post reinkamen.
Ich habe meine Ladung am 26.04. Das ist ja eh in der. Also da ist ja dann eh schon nach Berlin wieder.
Ich glaube, ich habe auch eine Ladung für den 26.04. Dann kannst du mal die.
Jakob reicht dir einen der Briefe.
Oh, habt ihr beide am 26.04? Das ist ja kacke. Das wird ja richtig Konkurrenz.
Na, wer kriegt mehr Presse?
Ihr Prozess ist doch nicht am gleichen Tag wie Jakobs.
Ah, nee, das wird so ein 4. April.
Ja, aber dafür meinte das auch.
Ist das meine?
Hast du vielleicht noch eine zweite?
Idealerweise steht dein Name drauf.
Ja, da steht mein Name drauf. Aber woher habe ich das mit dem 26.? Habe ich mir vielleicht deinen Strafbefehl aufgeschrieben?
Du hast halt meine alle aufgemacht und mir geschickt.
Ah.
Mein Strafbefehl, dein Strafbefehl. In einer WG, wo nur Leute der letzten Generation wohnen, gehört das zum Alltag. Bei Carlas Brief geht es um 3 Straßenblockaden im letzten Jahr im Februar. Da war sie noch ziemlich neu bei der letzten Generation. Jetzt, über ein Jahr später, muss Carla sich dafür verantworten. Allein in Berlin wurden bis Ende Mai 2023 knapp 1800 Strafverfahren gegen die letzte Generation eröffnet. Im Juli und August stand in Deutschland fast jeden Tag jemand von der Bewegung vor Gericht.
Dafür, dass sie wiederholt eine Straße blockiert haben, wurden die Angeklagten zu Strafen.
Nach diesem einen Verhandlungstag, der Angeklagte muss eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro.
Es ging vor allem um Sachbeschädigung und Nötigung.
900 Euro Geldstrafe. Hinzu kommen jetzt aber noch mindestens 200 Euro an Verfahrenskosten.
In Heilbronn schickte das Gericht Klimaaktivisten sogar ins Gefängnis.
Auch in anderen Ländern stehen Klimaaktivisten wegen ihrer Proteste vor Gericht. Im April dieses Jahres wurden 2 Aktivisten in London wegen der Blockade einer Brücke verurteilt und müssen jetzt für mehrere Jahre ins Gefängnis. Auch Greta Thunberg, die Mitgründerin von Fridays for Future, hatte im Sommer 2023 ihren ersten Prozess in Schweden. Sie wurde angeklagt für eine Sitzblockade, die die Zufahrten des Hafens in Malmö versperrte.
In this specific case, we were some young people who first stood up against the fossil fuel industry and then we stood up against the judicial system and we were quite alone in this fight.
In diesem Podcast wollen wir verstehen, wie dieser Kampf ums Klima funktioniert. So nennt die letzte Generation ihren Protest. Was bringt das alles? Und was macht es mit den Beteiligten? Dafür schauen wir uns an, an welchen Fronten die Aktivistinnen kämpfen. In der ersten Folge geht es ums Private, darum, wie der Aktivismus das ganze Leben einnimmt. In der zweiten geht es um den Kampf um Aufmerksamkeit in den Medien. Und in dieser Folge gehen wir einen Schritt weiter, in die Gerichte, und sehen, wie die letzte Generation versucht, diese in einen weiteren Schauplatz zu verwandeln. Ich bin Daphne Ivana Sagner und das ist Hitze. Folge 3 im Gerichtssaal. Drei Wochen, nachdem wir bei Carla und Jakob in der WG waren, sitzt Carla in einem großen alten Gerichtssaal im Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Zum ersten Mal, seitdem wir sie begleiten, sehen wir Carla im Kleid. Sie sagt, sie habe sich schicker angezogen als sonst, aus Respekt vor dem Gericht. Sie vertraue dem Rechtssystem. Zu dem Zeitpunkt weiß sie aber noch nicht, dass ihr Prozess genau dieses Vertrauen auf die Probe stellen wird. 12 Uhr. Es geht pünktlich los. Carlas Fall wird aufgerufen und alle betreten den Gerichtssaal. Wir sitzen hinten auf den Bänken und neben uns Carlas Freundinnen von der letzten Generation und ihre Mutter. Vor uns Carla und ihr Anwalt, ein paar Leute von der Jugendgerichtshilfe, der Richter und die Oberstaatsanwältin. Weil wir im Gerichtsgebäude keine Aufnahmen machen dürfen, haben wir Notizen gemacht. Und wir haben Schauspielern gebeten, Teile unseres Gedächtnisprotokolls von Carlas Prozess nachzusprechen. Es geht los. Der Richter eröffnet die Verhandlung.
Alter 21, wohnhaft in Leipzig. Sie haben Ihr Studium abgebrochen, um sich anderen Dingen zu widmen. Heute reden wir über 3 Strafbefehle für Proteste auf der Straße. Sie haben sich auf die Straße gesetzt am 28. Januar 2022. Dabei haben Sie sich auch festgeklebt. Das haben Sie 2-mal gemacht. Außerdem am 22. Januar 2022.
Am 26. Januar.
Am 4. Februar. Es geht hier um Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es findet noch ein anderes, größeres Verfahren statt, für das Sie einen anderen Anwalt haben. Richtig?
Jetzt ist Carla dran. Sie darf ein Statement vorlesen, das sie vorher geschrieben hat. Sie erzählt, wie sie dazu kommt, auf diese Art zu protestieren. Dann wird sie von der Oberstaatsanwältin unterbrochen.
Entschuldigung, ja, danke. Können Sie das nicht in freier Rede machen?
Carla sagt, nee, wieso? Könne sie doch machen, wie sie möchte.
Na, weil das schöner ist, wenn sie frei reden.
Carla ist kurz verwirrt, macht dann aber weiter, halb in freier Rede, halb abgelesen. Ihr Statement ist ziemlich lang, etwa 10 Minuten. Sie erzählt, dass sie viel für den Protest aufgegeben hat, dass sie das nicht zum Spaß macht, dass sie es für nötig hält, Straßen zu blockieren, Als sie erklärt, was sie alles für ihren Protest aufgibt, bricht ihre Stimme. Es wird kurz ruhig. Der Richter sucht nach Worten.
Ja, dann... Also lassen Sie uns mal auf die Strafauszüge schauen. Ich hoffe mal, dass mir dabei ein paar Fragen in den Kopf kommen.
Hinten auf den Plätzen der ZuschauerInnen schütteln Carlas Freundinnen von der letzten Generation die Köpfe. Der Richter blättert in seinen Unterlagen.
Also, wo fangen wir denn am besten an? Ja, keine Ahnung. Vielleicht fangen wir hier mal an. Der Strafbericht vom 26.02.2022, Prenzlauer Promenade.
Carlas Anwalt, der die ganze Zeit aufmerksam zugehört hat und bisher noch nicht viel gesagt hat, unterbricht den Richter.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich bin gerade verwirrt. Wo sind wir im Verfahren? Wir waren doch gerade noch bei der Einlassung.
Ja, aber die ist ja jetzt beendet.
Ach, echt? Das war sie meiner Meinung nach nicht.
Ach so? Doch, doch. Mit dir waren wir schon fertig. Wir machen jetzt weiter und schauen mal auf den Stadtplan.
Ja, kann ich dann später noch mal was zur Einlassung sagen?
Ja, können wir dann mal schauen. Lassen Sie uns doch jetzt erstmal auf die Karte schauen. Haben wir einen Stadtplan da?
Der Richter schaut auf einen Stadtplan, ein Ringbuch. Das erinnert mich an meine Kindheit, bevor es das Navi gab. Da hatten wir solche Stadtpläne immer im Auto im Handschuhfach liegen.
Entschuldigung, dass ich da kurz zwischenfrage. Von wann ist die Karte, die Sie da haben?
Ja, ach, die ist schon was älter.
Er blättert nach dem Veröffentlichungsdatum.
Aus den 90ern, ja. Aber wir können ja mal dann doch einen anderen Tatort anschauen. Also hier in der Nähe vom Hauptbahnhof zum Beispiel.
Ja, aber die ganze Ecke rund um den Hauptbahnhof, das sah alles ganz anders aus. Gucken Sie doch mal. Das hat sich alles verändert. Macht es Sinn, sich da jetzt eine alte Karte anzugucken? Können wir das nicht googeln? Ich kann googeln.
Die Staatsanwältin versucht jetzt am Laptop, den Ort von einer der damaligen Straßenblockaden auf der Karte zu finden.
Jetzt habe ich hier irgendwie Istanbul. Nee, ach, das geht irgendwie nicht am Laptop. Ich probiere das jetzt mal mit dem Handy.
In der Zwischenzeit sind Carla und ihr Anwalt zum Richterpult nach vorne gegangen. Die Staatsanwältin stellt sich mit dem Handy dazu.
Prenzlauer Promenade. Oh, die ist aber sehr lang.
Alle vier stehen jetzt am Richterpult und beugen sich über das Handy der Oberstaatsanwältin. Auf Google Maps suchen sie nach den Standorten von den damaligen Blockaden.
Okay, als nächstes haben wir hier Invalidenstraße.
Danach geht Carla zu ihrem Stuhl zurück. Es geht weiter zum nächsten Punkt im Prozess, die Befragung.
Gibt es Vorbereitungskurse? Wo haben Sie sich die Infos geholt?
Wie haben Sie sich vorbereitet?
Haben Sie den Protest bei der Polizei angekündigt?
Warum haben Sie sich am Hauptbahnhof auf die Invalidenstraße gesetzt?
War Ihnen klar, dass Sie Autos behindern?
Danach hat Carlas Anwalt das Wort. Auch er befragt sie nochmal.
Wovor haben Sie Angst, wenn Sie auf der Straße sitzen? Was war der Kipppunkt, dass Sie gesagt haben, Sie begeben sich in den Kampf? Wie haben Ihre Eltern das aufgenommen? Würden Sie es wieder machen?
Carla redet über ihre Angst vor wütenden AutofahrerInnen. Darüber, dass der Auftritt von Olaf Scholz mit den Hungerstreikenden und ein neuer Weltklimabericht ihr den entscheidenden Push gegeben hätten, sich der letzten Generation anzuschließen. Sie erzählt vom Schock ihrer Eltern, von zerbrochenen Freundschaften. Und am Ende sagt sie, dass sie all das jederzeit wieder machen würde. Als nächstes hört das Gericht jemanden von der Jugendgerichtshilfe an. Weil Carla zu dem Zeitpunkt der Tat 21 war, könnte sie nämlich auch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden.
Es ist doch auch die Aufgabe der Jugend, unsere Gesellschaften zu verändern. Und dazu gehört auch der zivile Widerstand. Und wenn man sich die Geschichte mal anschaut, dann sind es doch immer die jungen Menschen, die zuerst gesagt haben, das ist nicht genug, da muss sich was ändern. Und genau das hat Carla Rochel gemacht. Und deswegen empfehle ich Ihnen in diesem Fall Jugendstrafrecht anzuwenden.
Dann kommen die Schlussplädoyers. Die Oberstaatsanwältin macht den Start. Sie spricht Carla direkt an.
Zum Zeitpunkt der Taten waren Sie eine heranwachsende junge Frau. Aber ich würde es als respektlos empfinden, Sie als jugendlich abzustempeln. Das wird Ihren Zielen nicht gerecht. Sie wissen genau, was Sie tun. Und das ist ein Zeichen eines handelnden Erwachsenen. Ihre Motive sind ehrenhaft, aber die Mittel, die Sie wählen, nicht. Deswegen fordere ich eine Geldstrafe wie folgt.
Für den Protest am 28. Januar 2022 20 Tagessätze a 25 Euro. Für den 22. Januar 20 Tagessätze a 25 Euro. Für die zweite Blockade am 28. Januar auch 20 Tagessätze a 25 Euro. Für den Protest am 26. Januar 30 Tagessätze a 25 Euro. Und für den 4. Februar auch 30 Tagessätze a 25 Euro.
Bevor der Richter ein Urteil fällt, sind jetzt Carla und ihr Anwalt nochmal dran mit ihrem Schlussplädoyer. Der Anwalt redet fast eine ganze Stunde lang, ohne Unterbrechung. Hinten auf unseren Plätzen schauen wir immer wieder ungläubig auf die Uhr. 55 Minuten spricht er darüber, wie Sitzblockaden zum Versammlungsrecht gehören. Er beschreibt in aller Ausführlichkeit, warum der Protest rechtlich legitim sei. Dann ist Carla dran, sie spricht auch nochmal für 20 Minuten. Sie erklärt, sie habe persönlich nichts von dem Protest. Aber was hätte sie für eine andere Wahl? Als sie das sagt, stockt sie und kämpft mit den Tränen. Sie spricht jetzt den Richter auch noch mal direkt an und sagt, wenn Sie mir sagen, dass das, was ich mache, falsch ist, dann sagen Sie mir bitte, was ich stattdessen tun soll. Wir alle werden kurz rausgeschickt, Carla und ihr Anwalt auch. Pause vor dem Urteil. Vor der Tür versammeln sich alle und tauschen ihre Gedanken aus. Es gibt viel zu bereden. Dann werden wir wieder reingerufen. Der Richter betritt den Raum. Alle stehen auf.
Danke. Ja, das heute ist kein einfacher Fall. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich jetzt entscheiden soll. Es gibt dazu noch keine obergerichtliche Rechtsprechung. Und ich muss sagen, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, dass Frau Rochel weiß, was sie tut. Und genau deswegen bin ich zu folgendem Schluss gekommen und verurteile Frau Carla Rochel nach dem Jugendstrafrecht zu 30 Sozialstunden. Sollten Sie dem nicht nachkommen, so droht Ihnen ein Beugearrest für bis zu 4 Wochen.
Fast 3 Stunden dauert der Prozess. Draußen vor dem Gerichtsgebäude versammeln sich alle erstmal und reflektieren kurz. Carla ist unzufrieden mit dem Ergebnis. Ja, sie ist relativ glimpflich davongekommen. Aber sie ärgert sich darüber, dass der Richter ihr abspricht, dass sie wissen würde, was sie tut. Und sie ärgert sich, dass sie und ihr Anwalt vorbereiteter waren als die anderen Prozessbeteiligten. Zumindest kam es so für sie rüber. Wir nutzen den Moment, um mit Carlas Anwalt zu sprechen. Professor Dr. Christian Laue. Ein Mann um die 50, mit grauen Haaren und wachen Augen.
Ja, Carla und ich, wir haben uns vorher abgesprochen, haben zweimal längere Zeit telefoniert und wir wollten einfach den Protest von der Straße ins Gericht verlagern oder nachwirken lassen.
Den Prozess von der Straße ins Gericht verlagern. Was Laue hier sagt, ist Teil der Taktik der letzten Generation vor Gericht. Aber dazu später mehr.
Ja, wenn da nicht, ja, ich nenne es jetzt mal so, ein völlig ignorantes Gericht dabei gesessen wäre, dann hätte es vielleicht ein bisschen Wirkung gehabt, aber so ist es halt ziemlich verpufft, leider.
Carla und ihr Anwalt glauben nicht, dass sie den Richter auf emotionaler Ebene erreicht haben. Auf diese Weise wollten sie ihn eigentlich davon überzeugen, dass die Straßenblockaden wegen der Klimakrise gerechtfertigt seien.
Also das war wahrscheinlich das stümperhafteste Verfahren von Seiten des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, das ich tatsächlich jemals erlebt habe. Ja, also das absolute Highlight war die Begründung von dem Richter. Ich weiß nicht genau, wie ich entscheiden soll, weil es gibt noch keine obergerichtliche Rechtsprechung. Das ist eine Schande. Also der Witz ist, dass ein Richter natürlich eine Person ist, der ist Beamter, der wird vom Staat bezahlt. Seine Aufgabe ist es, Fälle zu entscheiden. Und wenn es neue Fälle gibt, die ja meistens gibt es neue Fälle, kein Fall ist genau gleich mit einem anderen, dann muss er sich eben einlesen und sich eine Meinung bilden und kann nicht einfach sagen, ach nee, kann ich jetzt noch nicht entscheiden, weil es noch keine Vorlagen von Obergerichten gibt.
Carlas Anwalt erhebt hier schwere Vorwürfe. Wir haben schriftlich beim Gericht nachgefragt, wie es dazu steht. Am Telefon wurde uns bestätigt, dass es bisher keine Entscheidung durch das Kammergericht oder andere Oberlandesgerichte gibt. Dass ein Richter dementsprechend nicht sicher sei, wie er entscheiden soll, sei nicht unüblich. Seitdem hat sich die Lage aber schon wieder geändert. Am 16. August 2023 hat das Berliner Kammergericht entschieden, dass durchaus Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder auch Nötigung vorliegen kann, wenn man sich bei einer Blockade festklebt. Ob jetzt aber der Richter und die Oberstaatsanwältin angemessen vorbereitet waren, dazu wollte das Gericht bei unserer Anfrage keine Aussage machen.
Was ist denn der Lösungsvorschlag ganz konkret in, weiß ich nicht, drei kurzen Sätzen?
Ja, dass diese Aktionen der letzten Generation, also ich spreche jetzt nur von den, vom Straßenkleben, Versammlungen sind, die grundrechtlich geschützt sind. Und durch den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nicht verwerflich und damit nicht strafbar als Nötigung. Wir müssen als Gesellschaft solche Demonstrationen hinnehmen, können die vielleicht auflösen, aber wir dürfen die AktivistInnen nicht bestrafen.
Die Frage, ob solche Blockaden strafbar sind oder nicht, ist zu dem Zeitpunkt unter JuristInnen umstritten. Am Ende bleibt es im Einzelfall eine Abwägungsfrage. AktivistInnen der letzten Generation wurden nach Straßenblockaden schon zu Haftstrafen verurteilt, genauso aber auch schon freigesprochen. Manche RichterInnen sahen darin Nötigung, also eine Straftat. Andere eine von den Grundrechten gedeckte Versammlung. Die letzte Generation fordert die Justiz heraus. Und das mit voller Absicht. Bei einem Prozess von Jakob 3 Wochen später sehen wir, wie weit die AktivistInnen der letzten Generation für ein klares Urteil gehen. Wir sind wieder im Amtsgericht Tiergarten. Jakob wird für 9 Blockaden angeklagt. Wir sind dabei, als er vor Gericht steht und, genau wie Carla in ihrem Prozess, ein emotionales Statement über die Klimakrise hält. Aber die Richterin vor ihm reagiert anders als der Richter bei Carla. Sie betont immer wieder, dass sie die Dringlichkeit der Klimakrise sieht, aber dass sie die Straßenblockaden nicht für angemessen hält. Jakob und die Richterin diskutieren hin und her, über 3 Stunden lang. Und dann, zum Schluss, hat Jakob nochmal die Möglichkeit, ein letztes Statement abzugeben. Er sagt, viele RichterInnen würden den leichten Weg wählen und Sozialstunden oder Geldstrafen anordnen. Aber das wolle er nicht. Wenn das, was er da tut, tatsächlich ein Verbrechen sei, solle man ihn auch zu einer Haftstrafe von mindestens 6 Monaten verurteilen. Ansonsten, sagt er, würde ihm ein Freispruch zustehen. Als ich das höre, denke ich mir, weiß er, was er da fordert? Was 6 Monate Gefängnis psychisch und körperlich mit ihm anrichten könnten? Ich habe ihn einige Zeit nach dem Verfahren nochmal danach gefragt.
Das ist schon ein Punkt, wo ich glaube, wir ein Stück weit naiv rangehen. Wo ich mir schon auch Sorgen mache um Menschen in der Bewegung. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich, den ich meine, wenn ich sage, uns ist selbst teilweise das Ausmaß dessen, was wir vorhaben oder machen, oft nicht so ganz bewusst. Und vielleicht braucht es das aber auch irgendwo ein Stück weit. Also wenn wir es halt komplett, diese Ängste, die ganze Zeit so krass präsent hätten, dann würden wir es halt vielleicht tatsächlich eben nicht machen. Und da verdrängen wir sicher auch einiges oder viele. Und mich eingeschlossen stellen sich schon dahin und sagen, jo, sprich mich frei oder schick mich ins Gefängnis, aber gib mir eine klare Entscheidung und mach nicht irgendwas Larifari-mäßiges dazwischen. Aber hoffen insgeheim doch, halt nicht ins Gefängnis zu müssen. Und wenn die Situation tatsächlich eintreten sollte, ist es, glaube ich, noch mal was ganz anderes. Also dann muss man noch mal die Frage stellen, okay, wie gehe ich jetzt damit um?
Aber Jakobs Richterin geht nicht auf seine Forderungen ein. Eine Strafe muss sich an objektiven Kriterien orientieren. Für die Richterin heißt das in diesem Fall eine milde Geldstrafe. Also genauso ein Larifari-Dazwischenurteil wie das, was Jakob meint. Bei seinem Auftritt vor Gericht setzt Jakob bewusst auf Provokation und emotionale Statements. Ganz ähnlich wie bei den Aktionen auf der Straße. Wenn man sich auch andere Prozesse anschaut, merkt man, dass Jakob nicht der Einzige ist, der das so macht. Es ist nämlich so: Die letzte Generation nutzt den Gerichtssaal strategisch als Bühne. Aus der Verhandlung machen sie einen Schauplatz in ihrem Kampf ums Klima. Die Gerichtsprozesse erhalten hier auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Die AktivistInnen gingen gezielt vor, auf der Straße, in den Medien und vor Gericht. Jakobs Forderung, Gefängnis oder Freispruch, ist also ein taktischer Move.
Da geht es ja darum, ein bisschen die tatsächliche Dramatik der Situation aufzuzeigen. Ich hatte
das vorhin bestimmt. Das ist Miriam Herrmann vom Anfang der Folge, die Mitbewohnerin von Jakob und Carla in Leipzig.
Also entweder findet ihr das gut oder zumindest irgendwie den Umständen entsprechend halbwegs angemessen und sprecht mich frei, dass ich das weitermachen kann. Oder ihr sagt halt, nein, ich finde das wirklich schlecht und schlimm, aber dann beziehe auch diese Position und schick mich in den Knast. Das soll einfach irgendwie zeigen, so einfach diese, es geht hier wirklich um alles.
Miriam ist eine derjenigen, die sich die rechtliche Strategie der letzten Generation ausgedacht haben. Und genau deswegen fährt Celine, mit der ich diesen Podcast mache, nochmal in die WG zu Miriam.
Hallo. Warm angezogen dafür, dass es so...
Ja, ich bin irgendwie nicht so ganz angekommen im Tag.
Miriam steht mit einem dicken Wollpullover in der Tür. Hinter ihr kommt Jakob aus dem Gemeinschaftszimmer. Er ist beschäftigt, aber er sagt trotzdem kurz Hallo.
Das ist ja eine Überraschung. Na,
hallo. Hi, Benni.
Seid ihr voll am Arbeiten?
Ja, so ein bisschen. Ich bin nach wie vor nur so halb dabei.
Ihr seht aber auch warm eingepackt aus, also dass das
ja,
draußen...
Ja, aber hier in der Wohnung ist es irgendwie auch relativ kühl, cool, also okay. Was jetzt den Sommer ganz cool werden könnte.
lass ich euch mal, wir machen mal.
Celine geht mit Miriam in die Küche, um in Ruhe zu sprechen.
Ich wollte eigentlich, dass du dich einmal noch mal kurz vorstellst überhaupt. Also ich bin Miriam und bin jetzt 26 Jahre alt.
Miriam leitet das Team, das sich um die rechtlichen Angelegenheiten der letzten Generation kümmert. Das Legal Team. Meistens arbeitet sie im Hintergrund. Aber wenn sie selbst bei Protestaktionen mitmacht, dann sind es oft eher ausgefallenere. Mit einer davon hat sie für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Sie gehört zu den beiden Personen, die im Oktober 2022 Kartoffelbrei auf das Bild von Claude Monet im Museum Barberini in Potsdam geworfen und sich anschließend festgeklebt haben.
Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können.
Naja, das war ja eine der ersten Aktionen, also der ersten großen Medien. Ja, also es war so die erste große, die dann auch international war. Also ich hatte so mit einem Schal um meinen Bauch geschnallt, diese Kartoffelbrei-Büchse und darüber eine Jacke. Und dann muss es halt so schnell gehen, man muss sich ja dann die Jacke ausziehen, das irgendwie abbinden, aufmachen, draufwerfen, dann ankleben und dann muss ich das Statement sagen, bevor ich komplett weggetackelt werde und die Leute, die filmen, weg sind. So.
Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört? Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen.
Das war schon dann aufregend, aber hat gut funktioniert. Eben davor hatten die das ja in Großbritannien gemacht mit der Tomatensuppe. Und als ich das gesehen habe, hatte halt auch ich diese Reaktion von so, haben sie nicht gemacht. Nein, nicht der Van Gogh. So, und war so, das kann jetzt nicht sein. So, das geht nicht klar, das geht zu weit. Und da kann ich nicht mehr dahinter stehen. Und dann hatte ich auch diesen Moment mit, da ist eine Glasscheibe davor. Es ist eigentlich komplett nichts mit dem Bild passiert. Aber eigentlich geil, die Leute mal in so einem emotionalen Verlustmoment zu triggern. Und dann zu sagen, so, wisst ihr, was wir eigentlich gerade kaputt machen und verlieren? Das, was dieses fucking Bild darstellt. So. Und das regt euch mehr auf, als dass hier der Wald gerodet wird. Hä?
Miriam zieht die Aktion also durch, obwohl sie dem Ganzen am Anfang noch kritisch gegenübersteht. Genauso kritisch war sie auch, als sich die letzte Generation gegründet hat.
Da hatte mich dann einer, den ich kannte, halt gefragt, ob ich bei diesem Hungerstreik mitmachen will von der letzten Generation. Und ich war so, nee, auf gar keinen Fall so. Das überlasse ich mal den iranischen MenschenrechtlerInnen, die keine andere Möglichkeit mehr haben im Knast.
Hungerstreik als ziviler Ungehorsam, sowas wird öfter gemacht. In Ländern, in denen grundlegende Menschenrechte verwehrt werden und Menschen für gewöhnlichen Protest mit Folter und Tod rechnen müssen. Und der Plan, nach dem Hungerstreik in Berlin, also Straßen zu blockieren, der hat sie auch erstmal nicht überzeugt.
So, also ich stand nicht so 100% dahinter. Ich fand diese Kommunikation irgendwie ein bisschen schwierig. Ich fand das ein bisschen schwierig, dass eben einfach so random AutofahrerInnen blockiert werden. Und ich fand es auch ein bisschen schwierig, einfach Leute zu nehmen, denen zu sagen, schaut mal, wie schlimm die Klimakrise ist. Und die dann voll so gefühlt ins offene Messer laufen zu lassen, was halt Repression angeht.
Da war diese Gruppe junger Menschen, die dazu aufgerufen hat, sich auf Straßen zu kleben und Autos zu blockieren. Die meisten hatten überhaupt keine Erfahrung damit, was es bedeutet, sich vor Gericht verantworten zu müssen. Aber bei Mirjam war das anders. Sie hat auch schon bei anderen Klimagruppen mitgemacht und war dabei, Jura zu studieren und brachte nützliches rechtliches Wissen mit.
Und dann habe ich mir immer gedacht, so, ey, aber ich finde es gut. Ich habe gerade nach so einer strategischen Herangehensweise gesucht. Und die werden das sowieso machen, egal ob ich jetzt dafür bin oder nicht. Also ergibt Sinn, dass ich das jetzt irgendwie versuche zu unterstützen, dass es den Leuten, die sowas Krasses machen, halt gut geht dabei. Und dann bin ich halt irgendwann mal in so ein, irgendwann halt im Oktober mal in so ein erstes Meeting mit rein und meinte so, ey, habt ihr eigentlich schon irgendwie Legal Team, rechtliche Unterstützung, irgendwas? Ah nee, das ist ja voll hilfreich. Und dann ich sagte, okay, gut, dann gründe ich das halt jetzt mal.
Mirjam sorgt also dafür, dass es bei der letzten Generation eine Art Rechtsabteilung gibt.
Also da läuft auch unfassbar viel so im Hintergrund. Insgesamt ist es eigentlich einfach nur eine riesen Großkanzlei mit vielleicht so 8 Leuten, die ziemlich Vollzeit da sind. Vielleicht so insgesamt sind wir so 20 bis 30, die wirklich Orga-Arbeit machen und bestimmt so 200 AnwältInnen. Und halt sehr viele Fälle.
Wenn man sich ansieht, was dieses Legal Team alles regelt, widerspricht das dem Bild der Klimakaoten komplett. Im Legal Team tauscht Mirjam sich mit den anderen über mögliche Konsequenzen des Protests aus. Sie mobilisiert Leute, die dann später andere vor Gericht vertreten können, schreibt Vorlagen dafür, wie man auf Strafbefehle reagiert oder wie man ein Statement zur Verteidigung schreibt. Und neben all diesen Aufgaben hat sie noch die strategische Ebene im Blick.
Die Strategie in so einem Gerichtsprozess ist irgendwie so ein bisschen, besonders auch auf dieser amtsgerichtlichen Ebene, einfach auch, dass alle Bereiche der Gesellschaft die Dringlichkeit des Problems reinzutragen, das wir gerade haben. Und wirklich diese Bühne, die einem dann da fast täglich mittlerweile mitten im System geboten wird, auch einfach dafür zu nutzen und das dort zu diskutieren und zu erzählen, Beweisanträge dazu zu stellen, irgendwelche Studien zu verlesen. Und dann ist halt auch viel so Appell an die Person der RichterInnen, einfach zu sagen, ihr habt hier, weil die Rechtslage ist ja tatsächlich so grenzwertig, dass in beide Richtungen entschieden werden kann. Die können uns
freispruch. Es gibt mehr als 2 Richtungen. Freispruch, Haftstrafe, eingestellte Verfahren. Ist alles schon vorgekommen bei der letzten Generation. Gleichzeitig hoffen die AktivistInnen darauf, dass die RichterInnen mit Urteilen ein Signal setzen. Sie sollen zeigen, das, was die letzte Generation hier tut, ist gerechtfertigt.
Du sitzt dann da als RichterIn und bist so, hast diese Spannung, die in der Gesellschaft besteht, in dir zusammenkommen und musst da eine Entscheidung treffen. Das ist krass schwer, glaube ich. Das ist eine krasse Herausforderung für die.
Aber was müsste da von oben genau entschieden werden? Müsste dann das Bundesverfassungsgericht nochmal entscheiden, dass eure Aktionen gerechtfertigt sind, angesichts der Krise, in der wir stecken, also angesichts der Klimakrise. Also
bezüglich dieser Straßenblockaden, da gibt es eben einmal den Ansatz, so diese generelle Konstruktion des rechtfertigenden Notstands zu nutzen und zu sagen, wir sind im Klimanotstand und das, was wir machen, ist quasi ein geeignetes Mittel, um zumindest darauf hinzuwirken, dass das vielleicht dieser Notstand abgewendet werden kann. Und deswegen ist es gerechtfertigt.
In anderen Worten, die letzte Generation setzt auf die Argumentation, dass die Welt sich wegen der Klimakrise in einem Notstand befindet und dass es die Proteste braucht, um etwas dagegen zu tun. Sprich, der Zweck heiligt die Mittel, sagen sie.
Das argumentieren wir auch meistens in den Gerichten und die meisten RichterInnen erkennen an, ja, die Klimakrise stellt einen Notstand dar. Also das ist wirklich, die allermeisten erkennen das an und dann ist der nächste Schritt natürlich die Geeignetheit. Da fallen wir gerade bei den meisten RichterInnen raus. So, ob das wirklich geeignet ist, was wir tun, das abzuwenden.
Also das Mittel, das ihr wählt.
Genau, und ich glaube, da ist natürlich das Problem. Und ich glaube, da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass das Verfassungsgericht zum Beispiel sagen würde, ja doch, sehen wir so, sehr gering ist, weil das ja unfassbar schwer einzuschätzen ist.
Also, ob ihr Protest Mitte der Straßenblockaden geeignet ist, um mehr Klimaschutz zu bewirken, dazu gibt es bisher keine allgemeingültige Entscheidung. Die letzte Generation will aber trotzdem aufs Ganze gehen. Sie wollen, dass ihre Anliegen vor dem höchsten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, verhandelt werden.
Die Idee ist, ein paar Verfahren gezielt rauszusuchen und die möglichst schnell hochzutragen, die sich dafür gut eignen. Und viele andere eher so ein bisschen auf der Landgerichtsebene, wo auch die total kapazitätsmäßig überlastet sind, so ein bisschen rumgammeln zu lassen. Weil das Ding natürlich ist, wenn jetzt wieder erwarten, dass das Verfassungsgericht irgendwie einfach entscheiden würde, nee, grundsätzlich finden wir das, dass bei so dieser normalen Sitzblockade sind die immer frei zu sprechen, dann wäre ja trotzdem alles, was schon rechtskräftig geworden ist, also wo Menschen einfach die Strafe quasi angenommen haben und zum Beispiel die Geldstrafe dann bezahlt haben oder so, das ist vorbei, das ist rechtskräftig. Das heißt, man muss natürlich auch versuchen, möglichst viele dieser Verfahren am Leben zu erhalten, bis es zu diesem verfassungsgerichtlichen Urteil kommt.
Okay.
Okay, ich versuche das mal aufzudröseln. Das ist nämlich eine ganze Reihe von Dingen, die da passieren müssen, damit der Plan der letzten Generation aufgeht. Also, zuerst landen die Mitglieder ja vor Gericht, wo sie verurteilt werden. Dann legen sie immer wieder Rechtsmittel gegen diese Urteile ein. Also gehen zum Beispiel in Berufung oder legen Revision ein. Und das jeweils nächsthöhere Gericht muss dann eventuell diese Urteile nochmal prüfen. Und so wollen sie dann von einer Instanz in die nächste kommen, bis zum Bundesgerichtshof. Und dann erst zum höchsten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht. Und das könnte dann Straßenblockaden als legitimen Protest in der Klimakrise anerkennen. So zumindest der Plan.
Das dauert halt sehr lange.
Das ist Professor Christoph Möllers, Experte für Verfassungsrecht. Er hat auch schon als Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundestag, dem Bundesrat und die Bundesregierung vertreten.
Wir müssen sich das immer so vorstellen, dass es immer auch einen Kampf um die Deutung der Entscheidungen gibt.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich sowas wie einen Klimanotstand als Teil ihrer Beurteilung dieser Sitzblockaden mit in Betracht zieht?
Ja, also das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also es geht immer auch so ein bisschen darum, zu welchem Zweck wende ich das Mittel an? Und da wäre das Argument zu sagen, ja, also der Zweck der ganzen Klimaaktion ist ein Zweck, der in gewisser Weise auch verfassungsrechtlich anerkannt ist. Weil das Bundesverfassungsgericht natürlich auch den Klimaschutz als verfassungsrechtliches Ziel jedenfalls staatlichen Handelns anerkannt hat. Also das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Argumentation, die bringen würden. Das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als Klimanotstand. Ich glaube, dass das Gericht so sehr pauschal über Klimanotstand redet, das würde mich eher wundern. Das glaube ich eigentlich nicht. Denn man muss immer sehr vorsichtig sein, dass man nicht einfach bestimmte Arten von Handlungen, die eigentlich illegal sind, dadurch legalisiert, dass man sagt, der hat irgendwie ein richtiges Ziel. Der will eigentlich was Gutes.
Es ist also nicht so einfach, wie die letzte Generation sich das vorstellt. Heiligt der Zweck die Mittel? Bis jetzt sagen die meisten Gerichte, nein. Aber das kann sich auch noch ändern. Wir haben mit mehreren Rechtsexperten gesprochen, um die Strategie der letzten Generation vor Gericht besser zu verstehen. Eins ist klar, der Weg durch die Instanzen ist zeitaufwendig und teuer. Das weiß auch die letzte Generation. Aber wenn die Klimakrise gestoppt werden soll, braucht es schnelle Maßnahmen. Warum dann diese Inszenierung vor den Gerichten, wenn die Aktivistinnen doch wissen, dass sie wahrscheinlich nicht rechtzeitig ein Urteil vom Verfassungsgericht bekommen? Die Antwort: Symbolwirkung. Das heißt, mit jedem Prozess tragen die Aktivistinnen die Klimakrise auf eine Bühne. Und jedes Urteil dient, in den Augen der letzten Generation, als Symbol für politisches Zuwenigtun und für die gesellschaftliche Verdrängung der Klimakrise. Und auch wenn ihre Proteste erst im Nachhinein legitimiert werden, Jahre später, anhand eines Urteils vom Verfassungsgericht, auch dann wäre es für sie ein Erfolg, zumindest ein symbolischer. Ich verstehe den Plan. Und trotzdem habe ich am Ende Fragen. Was hilft es, auf den Einfluss von Symbolen zu hoffen, wenn die Klimakrise immer weiter eskaliert? Überschätzen die Aktivistinnen die Wirkung ihrer Inszenierung? Und opfern sie wirklich so viel nur für die Symbolkraft? in der nächsten Folge.
Und deswegen geht es jetzt hier am Anfang erst einmal darum, dass wir uns nochmal auf die emotionale Ebene mit der Katastrophe verbinden, dass wir dann auch die Entschlossenheit finden, um entsprechend zu handeln, dass wir das Schlimmste noch verhindern können.
Nicht nur vor Gericht versucht die letzte Generation auf emotionaler Ebene etwas zu bewirken. Wir hören, wie die AktivistInnen an und vielleicht auch über ihre Grenzen gehen.
Ich habe Angst vor dieser Ablehnung und dieser Konfrontation. Und ich habe echt auch doll Angst vor Schmerzgriffen von der Polizei.
Und wie immer fragen wir, was ist der Preis? Und ist es das wert? Ich habe da übrigens noch einen Podcast-Tipp für euch. Too Many Tabs. So gut. Ihr kennt das doch bestimmt auch. Man will nur kurz was im Internet nachschauen und nach ein paar Stunden merkt man dann, dass man sich von einem Video zum nächsten geklickt hat und in einem Rabbit Hole gelandet ist. Über irgendein random Thema, Sauerteig, Hipsterkirchen oder Lichtsprache vielleicht. Dann lest ihr einen Artikel darüber oder versinkt in den neuesten TikTok-Spekulationen. Die beiden Comedy-Autorinnen Miguel Rubitzky und Caroline Worps vom ZDF-Magazin Royal überladen ihre Browser täglich mit tausenden Tabs. Und den ganzen Wahnsinn des Internets verarbeiten die beiden in ihrem Podcast Too Many Tabs. Da gibt's jede Woche neues Internetgold. Hört rein in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos in den Shownotes. Hitze ist eine Co-Produktion von THZ Media und dem RBB. Ich bin eure Host Daphne Ivana Sagner. Skript und Recherche Celine Weimer-Dittmer und ich. Senior Producer THZ Media Jasmin Bayomi. Projektleitung und Redaktion RBB Anton Stanislawski. Executive Producers THZ Media Robin Drömer und Jasmin Bayomi. Executive Producer RBB Jens Jarisch. Originalmusik Julian Lautenbacher. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Fact-Checking Team RBB Rechercheservice. Cover RAM. Archivrecherche Katrin Groth. SprecherInnen Wolfgang Boos, Holger Demgen, Nora Decker. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Hanna Herbst, Robin Kerkhoff, Sebastian Ott, Lydia Stanislawski, Hanne Steinbuch und Sonka Vogt.